RD.
Der Feuerwehrmann Guy Montag hat jahrelang Bücher verbrannt, wie der staatliche Ordnungsdienst es befahl, weil Bücher die Menschen verwirren, ihren Seelenfrieden gefährden und sie aufsässig machen, kurzum, sie untergraben Ruhe und Ordnung. Deshalb gilt es, alle versteckten Bücher, die es noch gibt, aufzustöbern und zu verbrennen. Montag kannte es nicht anders. Er hat im Rahmen der Aktion Fahrenheit 451, bei der mit den Büchern auch die Häuser der Betroffenen in Flammen aufgehen, ganz einfach seine Pflicht erfüllt, ohne viel darüber nachzudenken, bis er Clarice kennenlernte. Ein merkwürdiges junges Mädchen aus einer ganz anderen Welt, unangepasst und unbekümmert, fantasievoll und wissbegierig. Durch sie wird Montag neugierig gemacht auf die Bücher. Er will wissen, was an ihnen dran ist, und fängt an, heimlich welche beiseite zu schaffen und sie zu Hause zu verstecken. Die ahnungslose Frau Montag bekommt einen furchtbaren Schrecken, als ihr Mann eines Tages die verbotenen Bücher aus dem Versteck hervorholt, nachdem zweierlei geschehen ist. Eine alte Frau hat sich selbst verbrannt mit ihren Büchern, von denen sie sich nicht trennen wollte, und fast gleichzeitig ist Clarice spurlos verschwunden. Wie besessen stürzt sich Montag auf die Bücher. Er zwingt seine Frau, einen ganzen Nachmittag gemeinsam mit ihm zu lesen, aber die beiden kommen nicht weit, sie verstehen nur die Hälfte. Da erinnert sich Montag eines alten Professors, den er ganz zufällig einmal kennengelernt hat. Diesen Gelehrten, der sich auf Elektronik ebenso gut versteht wie auf Literatur, sucht er auf und vertraut sich ihm an. Zwei Rebellen haben sich gefunden. Sie halten mit Hilfe eines Kurzwellengeräts jetzt Verbindung miteinander.
Als Montag aus der U-Bahn-Station kam, ging gerade der Mond auf. Er hatte es eilig, nach Hause zu kommen. Es war schon kurz vor neun, er musste bald zum Dienst. Aber zwischendurch schaute er immer wieder zum Himmel hinauf. Ihm war, als könne er dort ablesen, wie der Krieg sich zusammenbraute. Die Wolken vom Sturm zerfetzt, schoben sich übereinander und wanderten unruhig hin und her. Einzelne Sterne blitzten zwischen ihnen hervor wie feindliche Geschosse. Der Mond aber sah aus wie ein roter Feuerball, der nah am Zerplatzen war. Und der Himmel schien auf die Erde herabstürzen zu wollen, um alles in Staub zu verwandeln. Zu Hause empfing ihn ein Höllenspektakel. Die Tür zum Fernsehzimmer stand offen. Mildred hatte ihre beiden Freundinnen bei sich. Sie lachten und kreischten vor Vergnügen. Jetzt meldete sich auch Faber wieder in der Hörmuschel. Es klang ganz erschrocken.
Oh Gott, noch mal! Warten Sie, Faber, sind Sie hier?
Wo sind Sie denn eigentlich?
Zu Hause. Meine Frau hat Besuch.
Ach so, die Fernsehfamilie.
Ja.
Das ist ja noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe.
Das ist nicht auszuhalten. Ich wünschte, Sie hätten recht.
Montag ging in die Küche und verzehrte hastig sein Abendessen. Dann warf er einen vorsichtigen Blick ins Fernsehzimmer, wo die drei Frauen, ohne ihn zu bemerken, rings um die Hälse reckten, damit ihnen nichts entging von dem vielseitigen Programm.
Ja, ganz reizend. Man möchte nur noch Orangensaft trinken, wenn man das will.
Also bitte, wenn ihr Appetit darauf habt, ich habe welchen da, dieselbe Marke. Oder habt ihr einen anderen Wunsch?
Mir wäre ein Whisky lieber, wenn ich ehrlich sein soll. Alles zu seiner Zeit. Orangensaft trinke ich zum Frühstück.
Also gut, Daddy, für dich ein Whisky. Oh, Patsy, was möchtest du denn haben?
Na, zeig doch mal, was du hast.
Gin, Orangensaft.
Mix mir was mit Orangensaft.
Also, Orangensaft.
Du weißt ja, ich komme leicht ins Schleudern, wenn ich zu früh zu den schärferen Sachen greife. Wir haben ja noch einen ganzen Abend vor uns.
Ganz wie du willst, mein Hengst.
Während die Frauen zum Glase griffen, stieg das Zimmer ganz unvermittelt zu einem Raketenflug in die Wolken auf. Dann tauchte es in eine hellgrüne See, wo blaue Fische rote und gelbe verschluckten. Eine Minute später befand man sich mitten auf einer Autorennbahn, wo es bumste und krachte, wo die Wagen aufeinander losrasten und zusammenprallten, sich wieder voneinander lösten und sich aufs Neue ineinander verkeilten. Ein atemberaubendes Gaudium, bei dem die Fahrer durch die Luft geschleudert wurden wie Gummipuppen.
Mary, hast du das gesehen?
Ich hab's gesehen, ja, ich hab's gesehen.
Stimmt, immer still. Ach, da muss ich doch sämtliche Knochen gebrochen haben.
Nein, er steht schon wieder auf. Es ist doch mal gut gegangen.
Wahrscheinlich ein tolles Programm.
Montag langte um den Türpfosten herum, griff nach dem Schalter und stellte ab. Die Bilder verschwammen und verliefen, als hätte man aus einem Aquarium mit zappelnden Fischen das Wasser abgelassen. Langsam drehten sich die Frauen nach Montag um und betrachteten ihn mit unverhohlener Missbilligung.
Ach, was soll denn das, Guy?
Ich wollte nur mal guten Abend sagen und mich verabschieden, bevor der Blitz einschlägt. Na, was glauben Sie, meine Damen, wann geht es los? Übrigens, warum haben Sie denn Ihre Männer nicht mitgebracht? Ich hätte Sie vorher gerne noch mal gesehen. Wo sind Sie?
Ach, die Männer. Und die kommen und gehen. Mal sind sie hier, mal sind sie dort. Ja,
so ist es.
Dieser ist gestern einberufen worden. Nächste Woche wird er zurück sein, nehme ich an. Ein Blitzkrieg, nicht länger als 48 Stunden, hieß es in den Nachrichten. Dann sind sie alle wieder zu Hause.
Alle?
Blitzkrieg.
Ja, natürlich.
Das Oberkommando muss es ja wissen. Ich mache mir keine Sorgen deswegen. Das überlasse ich dem guten, braven Pitt. Mhm. Nein, ich mache mir keine Sorgen. Ich nicht.
Ja, überlassen wir die Sorgen dem guten, braven Kind. Er wird die Sache schon schaukeln.
So, meinst du? Bist du so sicher, dass die anderen nicht schießen?
Ach, das ist doch eine alte Geschichte. Es ist immer jemand anders, der fällt, nie der eigene Mann.
Tja, ganz recht. Daran halte ich mich auch. Ich habe noch nie jemanden gekannt, der im Krieg umgekommen wäre. Solche, die sich aus dem Fenster gestürzt haben. Ja, wie Glorias Mann letzte Woche.
Ja, ja, die Arme.
Aber im Krieg gefallen? Na,
Pitt und ich, wir haben jedenfalls immer gesagt, nur keine Tränen, nichts dergleichen. Wir sind beide zum dritten Mal verheiratet. Wir haben abgemacht, dass jeder sein eigenes Leben führt. Und wenn es wirklich einmal schiefgehen sollte, hat er noch gesagt, dann sollst du mir nicht nachweinen, verheirate dich anderweitig und denke nicht mehr an mich.
Das ist ein Beweis von Liebe, Pitt.
Ja.
Darauf kannst du richtig stolz sein. Na, was sagst du dazu, Guy?
Montag schwieg. Er stand nur da und beobachtete die drei Frauen. Sie fingen an, auf ihren Stühlen unruhig hin und her zu rutschen, zündeten sich Zigaretten an, rückten nervös an ihren Haaren und besahen sich ihre knallroten Fingernägel. Alles mit gequälter Miene und beinahe wie gehetzt. Als Montag schließlich den Mund wieder aufmachte, fuhren sie zusammen und machten große Augen.
Und wie geht es Ihren Kindern, Mrs. Phelps?
Sie wissen ganz genau, dass ich keine habe. Kinder. Es wäre ja noch schöner.
Ach ja, richtig. Ich habe Sie ja verwechselt mit Mrs. Bowes. Sie haben doch Kinder, nicht wahr, Mrs. Bowes?
Ganz recht. Ich bin nicht gegen das Kinderkriegen. Ich habe zwei zur Welt gebracht. Kaiserschnitt. Ja, die ganze Qual wegen eines Kindes, das hat ja eigentlich keinen Zweck, aber der Mensch muss sich doch fortpflanzen, nicht wahr? Sonst würden wir ja aussterben. Und dann sind einem die Kinder manchmal ähnlich. Ja, das finde ich nett. Mit zweimal Kaiserschnitt habe ich es geschafft. Jawohl, mein Arzt behauptete zwar, ist er nicht nötig bei meinen Fünften, aber ich habe darauf bestanden.
Kaiserschnitt, du bist nicht recht bei Trost, Daisy. Das Kinderkriegen richtet eine Frau zugrunde so oder so. All diese Mühe.
Och, weißt du, plötzlich so schlimm ist das nun auch wieder nicht. An 9 von 10 Tagen bringe ich die beiden in der Schule unter. Die 3 Tage im Monat, die sie zu Hause sind, lassen sich gut ertragen. Ja, ganz gut sogar. Man befördert sie einfach ins Fernsehzimmer und knipst an.
Ja, es ist so ähnlich wie mit der Wäsche. Man stopft sie in die Maschine und knallt den Deckel zu.
Führt es nicht gerade dazu, dass sie viel für mich übrig haben, die beiden Racker. Aber wenn schon, ich erwidere ihre Gefühle herzlich.
Also du bist gut, Daisy.
Ja, ja. Die Kinder in der Waschmaschine, ja, das wird ihnen gut bekommen.
Also wechseln wir das Thema. Reden wir von Politik, Guy zuliebe.
Aber gerne. Ich bin für Präsident Noble, wenn ihr meine Meinung wissen wollt. Bei der nächsten Wahl werde ich wieder für ihn stimmen. Ich finde, er ist einer der nettesten Präsidenten, die wir je hatten.
Na, no, besonders wenn man bedenkt, wer gegen ihn aufgestellt wurde, dieser Mr. Hope.
Also an dem war wirklich nicht viel dran. Das fand ich auch klein und unansehnlich. Besonders gut rasiert war er auch nicht. Und dann diese unmöglichen Besuche.
Unbegreiflich, wie ein solcher Wicht überhaupt als Kandidat aufgestellt werden konnte. Gegen einen gut gewachsenen Mann wie Noble hatte er doch gar keine Chance.
Also der sprach auch noch so undeutlich. Ich habe nicht die Hälfte von dem verstanden, was er sagt. Und was ich verstanden habe, das war unverständliches.
Ihr Kreuzdonnerwetter, was wisst denn ihr von Hook und Noble?
Na, sie waren doch beide hier auf der Wand. Das ist noch kein halbes Jahr her. Dieser Hook, der rieb sich zwischendurch auch immer die Augen. Das machte mich ganz wild.
Ja. Sagen Sie selbst, Mr. Montag, sollen wir einem solchen Zwerg unsere Stimme geben?
Nein, am besten stopfen Sie beide in Ihre Waschmaschine, Mrs. Bowes, den hässlichen Zwerg und den berühmten Riesen und knallen den Deckel zu.
Meine Waschmaschine scheint ihn aber wirklich angetan zu haben. Ja, aber ja. Sie haben recht, da geht eine ganze Menge rein.
Ich bitte dich, steh nicht so in der Tür. Warum? Es macht mich ganz nervös. Rein oder raus? Wir wollen den weißen Clown jetzt sehen. Es ist gleich soweit.
Moment. Moment, ich bin gleich wieder da. Ich hab da was für euch, eine kleine Überraschung. Nur eine kleine Vorlesung. Faber, nur eine kleine Vorlesung. Ich weiter.
Machen Sie keinen Unsinn.
Ach, lassen Sie, ich muss mir Luft machen. Haben Sie denn nicht gehört, wie diese hirnlosen Weiber drauf losreden über Hogan Noble, über ihre eigenen Kinder und über sich selber?
Trotzdem, Montag, halten Sie an sich.
Und wie sie über ihre Ehemänner sprechen? Und über den Krieg? Nein, das ist nicht zu fassen.
Mit wem redest du da eigentlich, Guy?
Mit mir selbst.
Aber Sie müssen bei der Wahrheit bleiben. Von Krieg habe ich kein Wort gesagt. Ich nicht. Das möchte ich bitte.
Was haben Sie denn da? Ist das nicht ein Buch?
Ja.
Guy, was fällt dir denn ein?
Ach, die Feuerwehrleute dürfen also Bücher lesen. Ich dachte, die ganze Berufsausbildung sei umgestellt auf Lehrfilm.
Ja, ja, ganz recht, Patsy, aber... Weißt du, es gibt Ausnahmen. Der Guy bildet sich theoretisch weiter.
Theoretisch hat sich was. Es sind Gedichte.
Gedichte?
Ja.
Bitte verschonen Sie mich mit Gedichten, die sind mir verhasst.
Haben Sie je welche gehört?
Ich will keine hören, ich gehe nach Hause.
Oh, Daisy, Daisy, ich bitte dich.
Bleiben Sie sitzen, Mrs. Bowles, bleiben Sie sitzen. So kommen Sie mir nicht davon. Ein Gedicht werden Sie doch wohl noch ertragen können.
Nein, ich gehe.
Guy, du ekelst meine Freundin aus dem Haus. Das kannst du mir nicht antun.
Ich warne Sie.
Aber wieso denn? Warum soll uns Mr. Montag aus diesem Büchlein nicht ein paar Verse vorlesen?
Ich weiß nicht, was du dagegen hast, Daisy. Es wäre doch sicher sehr interessant.
Nein, das gehört sich nicht und außerdem ist es verboten.
Ach, hab dich doch nicht so. Er brennt darauf, ich sehe es ihm an. Wenn wir hübsch zuhören, wird Mr. Montag zufrieden sein und dann wird er uns vielleicht auch erlauben, uns den weißen Clown anzusehen.
Meinetwegen.
Ich lasse Sie allein. Was wollen Sie eigentlich?
Ich will den Weibern einen Schrecken einjagen, jawohl.
Sag mal, Geil. Was redest du da schon wieder? Ich glaube, du bist wirklich übergeschnappt.
Patsy, ob wir nicht doch besser nach Hause gehen?
Daisy, ich bitte, ich hab doch keine Angst. Wisst ihr, was los ist? Das ist so, einmal im Jahr, da darf jeder Feuerwehrmann ein Buch mit nach Hause nehmen, um der Familie zu zeigen, wie dumm das alles ist, ja. Na ja, wie nervös es einen macht. Und Guy, der wollte uns heute Abend damit überraschen und wollte uns eine kleine Probe vorlesen, damit wir sehen, was das für ein krauses Zeug ist. Ich hab doch recht, Liebling.
Sagen Sie ja, Montag, das ist der einzige Ausweg. Geben Sie das Ganze als einen Jux aus. Dann gehen Sie zum Kamin und werfen Sie doch das Buch rein. Los, Montag.
Na, Guy, warum antwortest du denn nicht?
Ja, ja. Es ist alles nur ein Jux.
Na, also... Dann komm, gib mir mal das Buch. Lass mal sehen. Ich suche uns was aus. Hier, lies das. Nein, warte mal, da ist doch das komische Gedicht, das du heute Nachmittag vorgelesen hast. Also ich sag euch, Kinder, das ist zum Piepen. Das geht pam, 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 pam. Na los, Guy. Wie war doch der Titel, Liebling?
Doverstrand.
Ja. Also los, lies das vor, aber hübsch, deutlich und langsam.
Das Glaubensmeer umschloss die... Das Glaubensmeer umschloss vor dem, als noch die Fluten schwollen, der Erde Ufer wie ein lichter Gürtel. Doch heute höre ich nur sein traurig fernabweichend Grollen, das bang verhellt des Nachtwinds Hauch. Nackt liegt und leer das Steingeröll am Strand der Welt.
Na, was habe ich gesagt? Versteht das eine?
Ach, Liebste, lass uns treu einander sein. Weil ja die Welt, die nun gleich einem Traumland scheint, vor uns zu ruhen, so mannigfalt, so schön, so neu, in Wahrheit weder Lust noch Lieb noch Halt noch Frieden hat, noch Schirm vor Arg und Wehen, und wir hier wie auf dunklem Felde stehen, wo nächtens wirres Kampfgetöse schallt und sinnlos Heerbann gegen Heerbann prallt.
Oh, Patsy! Patsy, was hast du denn? Komm, beruhige dich doch. Das ist doch alles nur Unsinn. Das ist doch gar kein Grund zum Fallen. Nur so still. So, so. Nun geht's wieder, nicht wahr? Oh Gott, was ist denn nur los mit dir, Patsy?
Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht.
Na, ich hab's ja gewusst, Mr. Montag. Ich hab gewusst, dass es so kommen würde. Gedicht und
Tränen, das habe ich schon immer gesagt. Gedicht und Selbstmord und Weinkrämpfe und Elend, Gedicht und Krankheit, ja. Alles nur Gefühlsduselei. Und Sie machen sich auch noch einen Jux daraus, Sie Scheußer.
Dann mit Montag ins Feuer, aber schnell.
Unverantwortlich, sowas zum Besten zu geben, diese sinnlosen Worte.
Aber ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen, Mrs. Bowles. Täglich wärme ich mir doch die Hände an brennenden Büchern zu. Wie jetzt hier. Wir von der Feuerwehr, wir tun doch, was wir können.
Komm, Betty. Ach komm, jetzt wollen wir wieder lustig sein. Du darfst den weißen Clown anstellen. Ich glaube, der hat schon angefangen. Na los, nun mach schon. Wir freuen uns alle drauf. Bitte hör auf zu weinen. Das Buch ist verbrannt und jetzt waren wir wieder betrieben.
Ohne mich. Ich trabe jetzt hübsch nach Hause. Mir reicht's. Wenn ihr mich und meine Fernsehfamilie besuchen wollt, gut und schön, aber in dieses Tollhaus setze ich keinen Fuß mehr.
Das schickst du, was du angerichtet hast, Kai.
Ja, gehen Sie nur, Mrs. Bowles. Gehen Sie nach Hause, denken Sie an Ihren ersten Mann, der sich von Ihnen scheiden ließ. Oder an Ihren zweiten Mann, der sich den Hals macht mit seinem Rennwagen. Oder an Ihren dritten Mann, der jetzt gleich schon mittendrin steckt im Schlamassel.
Ich bin erst zum zweiten Mal verheiratet. Sie verwechseln mich mit Mrs. Phelps.
Und dann denken Sie an Ihren verdammten Kaiserschnitt. Und an Ihre Kinder, denen Sie mindestens so verhasst sind wie Ihnen diese Gedichte.
Ach, Sie wissen ja gar nicht mehr, was Sie reden.
Ach, nun los und gehen Sie doch schon. Und denken Sie darüber nach, bevor der Blitz Sie erwischt, wie das alles gekommen ist und wie es zusammenhängt. Und Sie, Mrs. Phelps, was haben Sie denn getan, um das zu verhindern?
Hör auf, Geier, sofort auf, sonst...
Du Arme, wie hältst du es nur aus mit diesem Ungeheuer? Komm, Patsy, wir gehen, oder willst du das noch länger anhören?
Nein, ich komme mit. Guy, das wirst du bereuen. Womit habe ich das verdient, dass du meine Freundin verjagst? Womit habe ich das verdient?
Still, Faber, seien Sie doch still!
Montag wollte nichts mehr hören. Er nahm die kleine Kapsel aus dem Ohr und steckte sie in die Tasche. Aber sie summte weiter wie eine lästige Mücke. Narr, narr, narr.
Ja, ich weiß, dass ich ein Narr bin. Aber nur ist es mal passiert, dass es eben mit mir durchgegangen. Jetzt muss ich auch noch zum Dienst, verdammt nochmal. Mildred, wo bist du? Na, keine Antwort ist auch eine Antwort. Jetzt nimmt sie gleich Schlaftabletten. Ich existiere nicht mehr für sie. Aber was mache ich jetzt mit den Büchern? Die Mitte ist fertig und verbrennt sie, wenn ich weg bin. Und das muss ich verhindern. Mildred!
Er nahm die Bücher aus dem Schrank, wickelte sie in eine Decke und trug sie auf leisen Sohlen nach draußen, hinters Haus. Dort versteckte er sie in einem Gebüsch, nahe am Gartenzaun. Als er ins Haus zurückkam, war Mildred schon im Schlafzimmer verschwunden. Er wollte sich von ihr verabschieden, aber die Tür war abgeschlossen. Er blieb einen Augenblick stehen und horchte. Sie hatte schon wieder die Dinger im Ohr.
Mildred! Na, schön, wie du willst, ich muss zum Dienst.
Unterwegs fühlte er sich nach der furchtbaren Dummheit, zu der er sich hatte hinreißen lassen, plötzlich so allein, dass er sich nichts dringender wünschte, als wieder Kontakt mit Faber zu bekommen. Er steckte die kleine Muschel wieder ins Ohr und meldete sich.
Hallo, Faber.
Ich dachte schon, es wäre was passiert.
Nein, ich hatte nur die Kapsel aus dem Ohr genommen, weil... Ich bin unterwegs zum Dienst, aber ich bin noch ganz durcheinander.
Das kann ich mir denken. Was war denn bloß in Sie gefahren? Das hätte gleich echt gehen können, Montag.
Ja, ich weiß, ich habe eine Dummheit gemacht. Bitte sprechen Sie zu mir, Faber. Ich brauche das, damit ich wieder zu mir komme.
Gut. Ich werde Ihnen den Kopf waschen, aber gründlich. Wie konnten Sie den armen Frauen nur so zusetzen? Nörgeln Sie nicht an den anderen herum. Die Leute sind eben alle davon überzeugt, dass es ewig so weitergehen wird. Und also verhalten sie sich entsprechend. Aber es wird nicht ewig so weitergehen. Und wenn Bücher überhaupt so etwas gut sind, Montag, dann vor allem dazu, uns in Erinnerung zu rufen, was für Esel wir sind.
Ja, da haben Sie recht, Faber.
Montag setzte seinen Weg fort, stieg in die Untergrundbahn, fuhr von einem Ende der Stadt zum anderen und stieg wieder aus. Immer das Wispern des alten Mannes im Ohr, der unaufhörlich auf ihn einredete. und ihm war, als kenne er diese Stimme, die ihn zunächst ausschalt und dann väterlich zu trösten versuchte, schon ein Leben lang. Er fuhr zur Feuerwache hinauf, der Schweiß trat ihm auf die Stirn, er hatte Angst, aber der alte Faber sprach weiter zu ihm, ruhig und gütig.
Die Armen, die tun mir jetzt fast leid. Vielleicht haben die Frauen recht. Vielleicht ist es wirklich am besten, man nimmt die Tatsachen einfach nicht zur Kenntnis und macht den Bumsbetrieb mit.
Nein, Montag, das dürfen Sie nicht sagen. Jetzt dürfen Sie nicht einfach wieder ein Feuerwehrmann sein wollen. Hören Sie mich, Montag?
Ja, Faber, ich höre Sie. Ja, Faber. Bleiben Sie bei mir.
Als Montag in der Feuerwache, wie er es gewohnt war, die Messingstange hinaufkletterte, stand Hauptmann Betty oben an der Fallöffnung und beobachtete ihn mit einem spöttischen Lächeln.
Herzlich willkommen, Montag. Es freut mich, dass du wieder bei Kräften bist.
Ja, Sir, es geht wieder.
Kinder, seht ihn euch an. Er hat eine schwere Krankheit hinter sich, ein gefährliches Fieber, aber er hat keine 24 Stunden gebraucht, um damit fertig zu werden. Was sagt ihr dazu?
Ja, unser lieber Montag weiß eben, dass wir ohne ihn nicht auskommen.
Er hat einen guten Kern, das habe ich schon immer gesagt. Gute Kerne faulen nicht.
Ah, hast du uns den kleinen Virus mitgebracht, Montag, damit wir ihn mal besichtigen können?
Ich weiß nicht, was Sie meinen, Sir.
Na, das Buch.
Ach so, das Buch. Ja, das habe ich gleich verbrannt nach Ihrem Besuch. Sie sagten doch, ich könnte es selbst erledigen.
Und was war es?
Ein Band Gedichte.
Ach. Ausgerechnet Gedichte. Ich wusste gar nicht, dass du einen solchen Nachholbedarf hast an Lyrik, aber... Naja, bei der Vorliebe deiner Frau für Schlaftabletten ist das vielleicht verständlich, ne? Na komm, setz dich zu uns, wir wollen ein bisschen pokern. Aber nicht wieder die Hände verstecken, Montag, wie du es neuerdings so gerne tust. Leg sie schön auf den Tisch, damit wir sie sehen können. Ja, ja. Die Krise ist überwunden, das verlorene Schaf kehrt reumütig in den Pferch zurück, das ist die Hauptsache. Aber wir sind alle mal auf Abwege geraten. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit bis ans Ende der Welt, haben wir uns eingeredet. Und wer mit erhabenen Gedanken umgeht, ist nie allein. Oh, süße Speiseerkenntnis, süß verkündet, wie Sir Philip Sidney sagte. Ein Kenner auf diesem Gebiet und ein perfekter Gentleman am Hofe Königin Elisabeths. Ganz anders schon Alexander Pope, kaum 150 Jahre später. Wie Laub sind Wörter, wo es besonders dicht, es meist an Früchten oder Sinn gebricht. Na, was hältst du von diesem Spruch, Montag?
Ich weiß nicht, Sir.
Lassen Sie sich nicht provozieren.
Oder von diesem ebenfalls, von Alexander Pope. Ein bisschen Bildung rächt sich manchmal schnell, drum trink erst gar nicht vom kastalischen Quell. Er steigt zu Kopf, dir nippst du bloß daran und nüchtern wird, wer was vertragen kann. Na, zu welcher Sorte gehörst du, Montag? Zu der, die was vertragen kann oder zu der anderen?
Lassen Sie sich auf nichts ein, Montag.
Ich will es dir sagen, Montag, du gehörst zu denen, die sich leicht benebeln lassen. Du liest ein paar Zeilen und glaubst Wunder, was an Wahrheit entdeckt zu haben und schon bist du bereit, die Obrigkeit zu stürzen, ihr die Köpfe abzuhacken und die Welt in die Luft zu sprengen. Alles nur um der Gerechtigkeit willen, versteht sich. Ja, ja, so ist das. Ich weiß Bescheid, ich habe das auch durchgemacht. Aber das ist schon lange her.
Nichts dergleichen haben Sie gewollt, Montag. Sagen Sie das.
Nein, Sir, an sowas habe ich nie gedacht.
Na, da brauchst du ja keinen roten Kopf zu kriegen, Montag, hm? Ich will ja nicht sticheln, ich will dich ja nicht in Verlegenheit bringen. Übrigens, ich habe vorhin eine Stunde geschlafen und da habe ich geträumt. Wir beide gerieten uns in die Haare. Wegen der Bücher. Ja, du hast mir alle möglichen Zitate an den Kopf geworfen. Ich habe gestaunt, was du alles wusstest. Und ich habe dir Rede und Antwort gestanden, so gut ich konnte. Der Wille zur Macht, habe ich gesagt. Darauf kommt es an. Und du hast mir geantwortet mit einem Zitat von dem hochgelehrten Dr. Johnson. Wissen ist der Gewalt mehr als gewachsen, worauf ich entgegnete. Dr. Johnson hat aber auch gesagt, wer eine Gewissheit um einer Ungewissheit willen im Stich lässt, handelt nicht klug. Also bleibt bei der Feuerwehr, Montag, alles andere ist trostlose Anarchie.
Hören Sie nicht auf ihn, Montag, er ist sehr belesen, aber
Und weißt du, was du gesagt hast?
Nein, Sir.
Die Wahrheit kommt stets an den Tag. Mord lässt sich auf die Dauer nicht verhehlen. Und darauf ich, was ist Wahrheit? Auch der Teufel kann sich auf die Heilige Schrift berufen.
Also, das ist ein Traum. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geträumt. Du bald?
Nö. Dann bist du plötzlich wütend geworden Montag und hast mich angeschrien. Einen schönen Spruch nach dem anderen. Ich weiß nicht mehr alle. Schließlich kam das Fazit. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Du hast es in einem Fort wiederholt. Und dann kam ich mit Valerie. Ein Gleichnis für einen Beweis zu halten, einen Schwall von Worten für eine Quelle von Grundwahrheiten und sich selber für einen Ausbund an Weisheit. Diese Torheit ist uns angeboren.
Donnerwetter, was Sie nicht alles wissen, Sir. Das kann man ja ganz schwindelig werden. Woher haben Sie das nur alles?
Ja, ein Feuerwehrhauptmann muss belesen sein, White, sonst kann er sich nicht behaupten, weil ihm die Argumente fehlen. Ja. Ja, es war auch ein Teil meiner Ausbildung. Damals wurde das noch sehr gründlich betrieben, aber ich kann euch sagen, es war eine Plage, das alles in sich hineinfressen zu müssen. Ihr könnt froh sein, dass euch das alles erspart geblieben ist.
Also, ich wäre nie zur Feuerwehr gegangen, wenn ich dieses ganze Zeug, das wir verbrennen, ist, hätte auswendig lernen müssen. Du vielleicht, White?
Nee, ich auch nicht.
Und du, Montag?
Ja, mit Montag ist das was anderes. Er ist sehr wissbegierig, das dürft ihr nicht vergessen.
Vorsicht, Montag, gehen Sie nicht auf den Leim.
Nein.
Was willst du sagen, Montag?
Nichts. Gar nichts, Sir.
Ah. Ich dachte, du wolltest dich äußern zu meinem Traum. Aber sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir? Hast du schon wieder Fieber? Komm, lass mal deinen Puls fühlen.
Ich?
Donnerwetter. Dir ist wohl Angst und Bange geworden, weil du gesehen hast, wie treulos Bücher sein können, was? Naja, Montag, so ist das. Mit Büchern kann man alles beweisen und nichts. Ich habe dir ja meinen Traum noch gar nicht zu Ende erzählt. Also, wir begegneten uns irgendwo auf der Straße, ich auf dem Feuerwehrwagen, du zu Fuß. Ich fragte dich, haben wir denselben Weg, Montag? Und du bist eingestiegen und mit mir zur Feuerwache zurückgefahren, ganz still und friedlich. Naja, Ende gut, alles gut. Na, jetzt wollen wir mal sehen, wer heute Glück im Spiel hat. Los, Black, du bist dran.
Okay, Sir.
So. Der dämliche Fernschauer.
Montag, ich habe alles gehört. Jetzt ist für Sie der Augenblick gekommen, selbstständig zu denken und zu handeln.
Ja, ich weiß schon.
Hauptmann Betty war zum Fernschreiber gegangen, warf einen flüchtigen Blick auf die Meldung, riss sie heraus und steckte sie in die Tasche. Dann ging der übliche Wirbel los.
Los, los! Tempo, Tempo, ein Sonderfall. Wir müssen den Spürhund mitnehmen. Los! Ah! Na, Montag? Fühlst du dich kräftig genug? Es wäre mir unlieb, wenn du wieder Fieber bekämst.
Das wird schon gehen.
Na, dann komm, beeil dich. Ab geht die Post.
Alle waren plötzlich verschwunden, die ganze Mannschaft und auch der Hauptmann. Die Fallöffnung in der Mitte der Wachstube hatte sie verschluckt. Montag war allein. Er zögerte. Der Gedanke war ihm unerträglich, sich nun doch wieder an einer Bücherverbrennung beteiligen zu müssen. Noch dazu mit dem Spürhund. Ein Sonderfall. Das hatte nichts Gutes zu bedeuten. Aber als er seinen Namen rufen hörte, sprang auch er in die Fallöffnung. Ganz mechanisch. Er griff die Messingstange und rutschte wie im Traum hinunter.
Bleibst du denn, Montag?
Hier.
Wieder dein Helm vergessen.
Hier runter. Ich hab mal mit für alles
gedacht. Du scheinst noch immer im Tran zu sein, Montag. Aber so geht das nicht weiter. Vergiss nicht, noch hast du die Ehre, die Zahl 451 auf deinem Helm zu tragen. Weißt du, was das bedeutet?
Jawohl, Sir.
Na, dann sag mal deinen Spruch auf, damit du endlich wieder zu dir kommst.
Fahrenheit 451 oder 232 Grad Celsius, das ist die Temperatur, bei der das Papier Feuer fängt.
Was für Papier, Montag?
Das Papier, aus dem die Bücher gemacht sind.
Na, was denn?
Die verdammten Bücher.
Ganz recht, die verdammten Bücher. Aber es scheint dir schwer zu fallen, das über die Lippen zu bringen. Na los, weiter!
Sie taugen zu nichts, sie verwirren die Menschen und machen sie aufsässig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, alle versteckten Bücher, die es noch gibt, aufzustöbern und zu verbrennen.
Und dazu brauchst du deinen Helm, wenn du dir die Haare nicht versengen willst. Aber das habe ich dir doch schon alles gesagt. Disziplin, Montag! Ohne Disziplin geht es nicht bei der Feuerwehr. Jetzt kann sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, der Welt den Seelenfrieden zu erhalten. Ist das klar?
Jawohl, Sir.
Also dann, los! Rauf! Ab geht die Post!
Hauptmann Betty hatte sich diesmal ganz gegen seine Gewohnheit selbst ans Steuer gesetzt und schleuderte den Wagen, das brandrote Ungetüm voller Kerosin, mit rasender Geschwindigkeit in die Kurven hinein. Auf hohem Führersitz, vornübergebeugt, während sein schwarzer Mantel nach hinten flatterte. Ein Anblick, der Montag an eine riesengroße Fledermaus erinnerte. Ein Nachtmahr, dachte er. Merkwürdiges Wort, ein Nachtmahr. Er sagte es mehrmals leise vor sich hin, während er sich krampfhaft festhielt, um nicht vom Wagen geschleudert zu werden. Und wie in einem bösen Traum sah er plötzlich die drei Frauen wieder vor sich. Die gedankenlosen armen Frauen, denen er das Gedicht vorgelesen hatte und die gar nicht begriffen, was er eigentlich von ihnen wollte.
Wie ein Esel habe ich mich benommen. Die arme Mrs. Phelps, sie heulte wie ein Schlosshund.
Da siehst du, was du angerichtet hast, Guy.
Ja, ich sehe es. Ich komme mir vor, als hätte ich mit einer Wasserpistole eine Feuersbrunst bekämpfen wollen. Dover Strand, das glauben sie mir ja schön und gut, aber die Frauen bekehren zu wollen mit einem Gedicht, ne? Das war wirklich ein Versuch mit untauglichen Mitteln. Ganz ohne Sinn und Verstand. Was mache ich jetzt? Was mache ich, wenn Bette mir gleich wieder den Kerosinschlauch in die Hand drückt?
Ich finde, es passt einfach nicht zu Ihnen, dass Sie bei der Feuerwehr sind.
Nein, Clarisse. Ich will auch nicht mehr. Ich will keine Bücher mehr verbrennen.
Wo sind Sie jetzt, Montag?
Unterwegs. Immer noch unterwegs.
Wissen Sie schon, wohin es geht?
Nein. Keine Ahnung. Aber das steht fest. In dieses Haus gehe ich nicht hinein.
Überlegen Sie sich das gut, Montag. Sie dürfen jetzt den Kopf nicht verlieren.
So, da wären wir. Es kann losgehen. Black, du und White, ihr sorgt für Durchzug. Okay. Beeilt euch, schlagt die Fenster ein, damit Montag an die Arbeit gehen kann.
Aber das ist ja...
Was hast du, Montag? Stimmt was nicht?
Das ist ja mein Haus.
Ganz recht. Diesmal bist du dran. Dein Haus und deine Bücher. Wundert dich das?
In meinem Haus sind keine Bücher!
Ach, was du nicht sagst. Na ja, dann. Dann wollen wir mal nachsehen, ha? Na komm!
Die Haustür ging auf. Mildred kam heraus, einen Koffer in der Hand. Und im selben Augenblick fuhr ein Taxi vor.
Wo willst du hin, Mildred?
Weg! Ich will hier weg. Ganz egal, wohin.
Aber Mildred, in unserem Haus sind doch gar keine Bücher. Das Ganze muss ein Irrtum
so,
sein.
So, meinst du? Nein, es ist kein Irrtum, Guy. Du wirst schon sehen. Alles ist im Eimer, nur weil du nicht auf mich hören wolltest.
Ach, weil ich so dumm war, deinen Freundinnen ein Gedicht vorzulesen, meinst du das? Haben die beiden mich etwa denunziert,
ja? Lass mich doch in Ruhe. Du hast alles kaputt gemacht. Es ist deine Schuld. Ganz allein deine Schuld.
Aber ich habe doch das Buch gleich danach verbrannt. Das weißt du doch, Mildred. Bitte, los, sag es dem Hauptmann.
Ah, das eine hast du verbrannt, aber die andere.
Gib dir keine Mühe, Montag. Du siehst doch, dass sie nichts mehr von dir wissen will. Na los, komm mit ins Haus.
Alles im Eimer. Alles im Eimer. Die Fernsehfamilie und alles.
Sie schob ihren Koffer in das wartende Taxi, stieg ein und schlug die Tür zu. Gleichzeitig klirrte es. Montag zuckte zusammen. Die Fensterscheiben seines Hauses wurden eingeschlagen. Betty packte ihn an der Schulter und drängte ihn ins Haus, während Mildred im Taxi davonfuhr.
Warum hast du das getan, Montag?
Was getan?
Mach dir doch nichts vor. Verdammter Trottel, da liegen doch die Bücher mitten in der Küche, ein ganzer Haufen. Wie kann man nur so blöd sein? Habe ich dich nicht deutlich genug gewarnt?
Ich glaube, es geht mir in den Kragen.
Ja, das glaube ich allerdings auch, mein Lieber. Eine schöne Suppe hast du dir da eingebrockt.
Mildred. Ja, das war Mildred. Ich hatte doch die Bücher im Garten versteckt, aber sie hat es offenbar gemerkt und hat sie wieder reingeholt. Weiß auch nicht, warum.
Vielleicht wollte sie verbrennen. Es war Asche im Kamin. Glühende Asche. Sie scheint schon einen Anfang gemacht zu haben. Aber es bleibt noch genug übrig. Montag, du wirst jetzt Stück für Stück vernichten. Zuerst die Bücher, dann das Übrige. Nicht mit Kerosin und mit dem Feuerzeug, sondern mit dem Flammenwerfer. Damit du diese Lektion nicht vergisst. Und wenn du fertig bist mit deiner Arbeit, dann bist du verhaftet.
Eine schöne Bescherung, Montag.
Was? Hast du was gesagt? Ach ja, richtig, das wollte ich dir noch sagen, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Ich habe Befehl gegeben, den Spürhund loszulassen, du weißt doch. Dem ist noch keine Maus entkommen. Und jetzt, Montag, nimm den Flammenwerfer und fang an.
Und jetzt eine Podcast-Empfehlung.
Hey, ich bin Wilhelma aus Quill. Ein Mädchen aus unserem Dorf ist ermordet worden. Sie sagen, es war das Gräuel. Dabei dachten wir alle, das Gräuel sei nur eine Legende. Die ganze Geschichte ab sofort in der ARD-Audiothek.